Das Geld, guter Diener, aber schlechter Herr. Ich möchte mich zunächst vorstellen. Mein Name ist Eberhard von Alten. Ich bin 57 Jahre alt, Vater von 4 Kindern, habe viele Jahre bei Banken und Kapitalanlagegesellschaften in Frankfurt gearbeitet. Und vor 2 Jahren bin ich Finanzdirektor des Bistums Mainz geworden. Also ich bin für den Haushalt des Bistums zuständig, für die Kapitalanlagen, für die Immobilienanlagen, Versicherungen, für die Finanzaufsicht der Pfarreien. Aber das wird hier kein Vortrag über Kirchenfinanzen werden, sondern das soll ein geistiger Impuls werden, den ich auch schon von der Gemeinschaft Emmanuel gehalten habe, bevor ich mit Kirchenfinanzen zu tun hatte. Kirchenfinanzen sind nochmal ein eigener Bereich. Das klammere ich zunächst aus. Ja, ich spreche zunächst, um mal eine kleine Gliederung Ihnen vorzugeben, über den Nutzen des Geldes aus wirtschaftlicher Sicht, also was sagt die Wirtschaftstheorie dazu, aus der Sicht des Christentums. Ich beleuchte ein paar Bibelstellen, wo es ganz offensichtlich aus dem wirtschaftlichen Zusammenhang heraus handeln, wie Jesus oder die Umgebung von Jesus mit Geld umgegangen ist. Ich werde ein paar Gleichnisse beleuchten, die sehr wesentlich mit Geld zu tun haben, und frage mich dann auch, wie kann denn unser Umgang mit Geld sein? Wie kann unsere Haltung dem Geld gegenüber sich durch das Christentum verändern oder vielleicht auch in eine gewisse Richtung verstärken? Ich denke, ich werde weniger als eine halbe Stunde sprechen, und wir werden dann noch Gelegenheit haben, wenn Sie es möchten, uns auch darüber auszutauschen. Zunächst mal also zum Nutzen des Geldes aus wirtschaftlicher Sicht. Da kann die Kirche durchaus akzeptieren, was die Wirtschaftstheorie zu sagen hat. Da gibt es auch bei der Kirche eigentlich kein anderes Verständnis. Also aus der wirtschaftlichen Sicht erkennt die Kirche ganz klar an, dass das Geld ein ganz wesentlicher Faktor des Fortschritts ist. Stellen Sie sich mal vor, eine Wirtschaft ohne Geld. Das wäre sehr schwierig. Ohne Geld, ohne die Erfindung des Geldes, gäbe es keinen wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, auch keinen sozialen Fortschritt. Im Gegensatz zu einer primitiven Wirtschaftsform, die auf dem Tauschhandel basiert, hat das Geld viele Vorteile, und auch das können Sie in jedem Textbuch nachlesen. Das Geld als rechnerische Einheit, das Geld erlaubt es, die verschiedenen Güter und Dienstleistungen miteinander zu vergleichen. Das gilt natürlich auch für die Arbeitswelt. Eine Krankenschwester bei uns wird anders bezahlt als ein Bankmanager. Da kann man sich auch schon fragen, ist diese Abwägung, wie viel verdient eine Krankenschwester, wie viel verdient ein Bankmanager, ist das richtig miteinander verglichen, ist das in der Höhe auch okay? Aber wir alle, wir taxieren ja auch unsere Mitmenschen auch da nach ein, was tun sie, nicht nur qualitativ, sondern oft auch, wie viel verdienen sie damit? Also wir können uns dem gar nicht ganz entziehen. Ich möchte es mal so stehen lassen, also Geld einfach als rechnerische Einheit, und sei es auch nur als rechnerische Einheit für Arbeitstag, den ich hier oder da verbringe und wo ich unterschiedlich dafür entlohnt werde. Dann Geld als Tauschmittel, ganz wichtig. Stellen Sie sich vor, wenn Sie mit Ihren Tomaten, die Sie zu Hause großziehen, in den Laden gehen, um damit Brot zu kaufen. Es wird lange dauern, bis Sie den Bäcker finden, der sein Brot gegen Ihre Tomaten eintauscht. Also Geld vereinfacht das Kaufen und Verkaufen, also den Austausch von Waren und Dienstleistungen. Und dann Geld als Wertrücklage. Geld erlaubt, Kaufkraft für die Zukunft aufzubewahren. Es gibt natürlich die verschiedenen Anlagemärkte, das ist auch mein Metier. Aber wir sehen auch jetzt gerade in den letzten Tagen, wie stark die Börse runtergegangen ist, dass der Wert oder dass all das, was ich in Geld ausdrücke, Druckdrücke eben auch starken Schwankungen unterliegt. Und im Übrigen nicht nur die Börse, sondern auch mein Häuschen, das ich bewohne. Da fallen mir die Wertschwankungen nur deshalb nicht auf, weil ich ja mein Haus nicht jeden Tag bewerte. Aber wenn man das könnte, würde man auch dort ganz normale Schwankungen feststellen. Also selbst wenn das alles eigene Themen für sich sind, was ist die Börse, was ist die Bewertung an der Börse, wie wird auch Arbeit bewertet, Geld spielt bei all dem eine wichtige Rolle als rechnerische Einheit nochmal, als Tauschmittel, als Wertrücklage. Und die Geldwirtschaft entwickelt teilweise natürlich auch eine Eigendynamik, wie bei Börsenhosse und Börsenbässe mit entsprechenden Rückkopplungen auch auf die reale Wirtschaft und damit auch auf menschliche Schicksale. Aber ich möchte trotzdem stehen lassen und das Geld ist ein ganz wesentlicher Faktor der wirtschaftlichen Entwicklung. Es begleitet unser aller Leben und wir können gar nicht umhin, selbst wenn wir hier und da in unserem Geldsystem vielleicht etwas reparieren oder ordnen wollten. Wir sind ganz unweigerlich eben auch in unserem Alltag durchdrungen von der Anziehungskraft, die das Geld auf uns hat und auf jeden Menschen. Wir können uns dieser Wirkung gar nicht entziehen. Dann schauen wir uns an, ob es vielleicht aus der Sicht des Christentums eine eigene Bewertung des Geldes oder vielleicht sogar eine eigene Theorie des Geldes gibt. Zunächst mal stellen wir fest, im Alten Testament, da begegnet man dem Gold und dem Geld ohne Ressentiments. Der materielle Überfluss wird als Zeichen des göttlichen Segens oft dargestellt, also gerade bei den man kann sagen, bei den Familienclans mit ihren großen Herden und so, eine Familie durch einen großen Reichtum und eben auch durch Gold gesegnet. Und da begegnet man dem Gold eigentlich als ohne Ressentiments. Gleichzeitig warnt die Kirche und natürlich stützt sie sich da auf viele Stellen, auch schon im Alten Testament, vor dem Missbrauch des Geldes. Und die Kirche erkennt ganz klar die Gefahr von Gesellschaften, die einzig nach Geld streben. Und hier zitiere ich jetzt mal nicht aus der Bibel, sondern aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Jedes System, Katechismus Nummer 2423, jedes System, in dem die gesellschaftlichen Beziehungen ausschließlich durch wirtschaftliche Faktoren bestimmt werden, widerspricht der Natur der menschlichen Person und ihrer Handlungen. Das ist jetzt grob gegriffen, es geht da jetzt nicht im engen Sinne um Geld, aber natürlich geht es dabei auch um Geld. Oder ein anderes Zitat, alles, was die Menschen zu bloßen Profitmitteln erniedrigt, knechtet den Menschen, führt zur Vergötzung des Geldes und trägt zur Ausbreitung des Atheismus bei. Und dann stützt es sich hier auf Matthäus 6, 24 beziehungsweise Lukas 16, Vers 13. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Da sind wir eigentlich auch direkt bei dem Thema, so wie ich es auch angekündigt habe, angelangt. Das Geld, guter Diener, aber schlechter Herr. Das heißt, ihr könnt euch des Geldes bedienen, aber ihr sollt nicht das Geld vergötzen. Ich finde es ganz interessant, ich habe diesen Vortrag in etwas abgespeckter Form auch mal vor Studenten hier von unserer Akademie gehalten und da waren auch einige Ausländer dabei und die haben mich dann gefragt, was ist denn das Mammon? Habe ich versucht, das zu erklären. Also ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Und dann haben sie in ihren Bibeln aufgeschlagen, also im französischen Text oder in der spanischen Version und in anderen und haben gesagt, wir haben diese Unterscheidung gar nicht. Bei uns steht, ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Geld. Und wir hier machen eigentlich die gute sprachliche Unterscheidung zwischen Geld und Mammon. Also Geld, das ich ganz normal, dessen ich mich bediene als eines Werkzeuges, das an sich nicht schlecht ist, und Geld in der Form von Mammon, wo also Geld eine Eigendynamik entwickelt und ich nach dem Mammon strebe. Was sagt die Kirche über das Geld, aber zunächst mal zu dem Erzielen von Profiten, weil das steht für mich zunächst mal da im Vordergrund. Die Kirche sagt, das Erzielen von Profiten aus Investitionen ist gestattet, sofern es auf rechtmäßigem Wirtschaften, aus rechtmäßigem Wirtschaften gewonnen wurde. Auch der private Reichtum, der daraus resultiert, und damit natürlich Reichtum heißt auch Ungleichheit im Besitz, das allein ist nicht anstößig. Also insofern ist Reichtum nichts Schlechtes. Aber interessant ist, dass die Kirche eigentlich nie an dem Reichtum als solchen ansetzt. Also die Kirche hat auch kein eigenes Geldverständnis oder keine eigene Geldtheorie, sondern die Kirche setzt immer an, und das finden wir auch in der Bibel, an der Würde der menschlichen Person. Und die Rechte, die sich aus dieser Würde herleiten, das sind auf der wirtschaftlichen Ebene ganz grundlegend zwei Rechte. Einmal das Recht auf Arbeit und das zum anderen der Recht auf Privatbesitz. Das Recht auf Arbeit bedeutet ja, wir interessieren uns ja für Geld. Das Recht auf Arbeit bedeutet, dass derjenige, der arbeitet, also der Arbeitende, ein gerechtes Gehalt, so drückt es schon Thomas von Aquin aus, erhalten soll. Also eine Vergütung, die ihm erlaubt, von seiner Arbeit zu leben und auch für spätere Tage, für schlechte Tage Geld zurückzulegen. Zum anderen komme ich auf das Recht auf Privatbesitz. Privatbesitz ist nicht nur legitim, sondern ist notwendig, ist gut und wünschenswert, um meine personale Würde aufrechtzuerhalten, mir mein Nest zu machen, wenn ich das mal so platt sagen darf. Privatbesitz ist notwendig zum Schutz gegen Kollektivismus, also eigentlich zur Aufrechterhaltung meiner Privatsphäre. Also Recht auf Arbeit und Recht auf Privatbesitz. Beides, in beiden spielt natürlich Geld auch eine Rolle. Und wir bedienen uns, um beides zu verwirklichen, hier und da auch des Geldes. Und es kommt eben auf unseren Umgang mit dem Geld an und nicht auf das Geld an sich. Also nochmal dieses Motto, das Geld, guter Diener, aber schlechter Herr, oder um es in der Sprache der Bibel auszudrücken, ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Jetzt schauen wir uns einmal an, ich versetze mich einfach mal in die Zeit, als Jesus gelebt hat. Und ich sage es mal ganz einfach, also Jesus war ja ein Handwerker und er hat Geld verdient. Wir müssen uns diese Situation auch einmal vorstellen. Und wie Jesus dann auch damit umgeht, also Jesus hat das Geld nicht abgelehnt, er hat es selbst benutzt, genauso wie die Apostel. Und zunächst mal, als er noch nicht seine Sendung angetreten hat, lebte er ja in der Welt eines Zimmermanns. Er ist an der Seite seiner Eltern, also in einem Zimmermannsbetrieb groß geworden. Und da müssen wir uns auch ganz klar vorstellen, selbst wenn das jetzt in unseren normalen Erörterungen nicht vorstellt, dass dieser Zimmermannsbetrieb seines Vaters ja auch eine wirtschaftliche Seite hatte. Und das kann man sich durchaus so vorstellen wie heute. Was heißt einen Handwerksbetrieb führen? Das bedeutet natürlich auch Materialien einkaufen, Verhandlungen über Verkaufspreise führen, Zahlungen an Mitarbeiter vornehmen und so weiter, sich mit schwierigen Kunden herumschlagen und so. Also stellen Sie sich vor, die heilige Familie, wie jedes Unternehmen, musste ein gesundes Gleichgewicht auch der Finanzen herbeigeführt worden. Also stellen Sie sich die heilige Familie vor, wie sie auch mit ihren Finanzen in einem Kleinbetrieb, sagen wir es mal modern, umgeht. Das Wissen darum können wir bei Jesus voraussetzen, und deshalb finden wir, auch gerade in den Gleichnissen, die Jesus bringt, sehr ein gutes Verständnis für die Arbeitswelt, aber natürlich auch für das Wesen des Geldes. stellen wir uns weiter vor Augen, dass die Apostel ja ständig Geldsorgen hatten, wie viele von uns das ja auch haben. Sie sind vor den wirtschaftlichen Realitäten nicht weggelaufen, sowohl was sie selbst, aber auch was andere betraf. So schreibt Paulus: Bei Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen, und haben euch so das Evangelium Gottes verkündet. Und Paulus scheut sich nicht, die Faulen zu brandmarken, die auf Kosten der anderen leben wollen, obwohl sie selbst ihren Lebensunterhalt verdienen könnten. Er sagt: Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Und da steckt jetzt zwar nichts von Geld drin, aber natürlich ist die Bezahlung von Geld da auch gemeint. Wer arbeitet, soll auch danach bezahlt werden. Das heißt natürlich nicht, dass nicht auch Bedürftige nicht auch unterstützt werden sollten. Verdammt Jesus das Geld und die, die von Geldgeschäften lebt? Nein, er geht zu den Steuereintreibern, zu den Zöllnern hin. Er ruft Matthäus und Levi vom Zolleinnehmen direkt hinweg in seine Nachfolge. Er speist mit den Sündern, die ja vor allem etwas mit den Geldgeschäften zu tun hatten. Und über die Gleichnisse, die habe ich ja schon gesprochen. Also schon diese wenigen Beispiele zeigen, dass es Geld wird vorausgesetzt, und es kommt darauf an, wie wir mit dem Geld umgehen, vor allem mit welchem Grad der persönlichen Freiheit wir gegenüber dem Geld einnehmen. Und dann müssen wir uns fragen, ja, welche Anhänglichkeit haben wir an das Geld? Haben wir Verhaltensweisen, wo wir das Geld vergötzen, es zu einem Selbstzweck erklären, oder benutzen wir eben Geld als eine nützliche Sache? Für Jesus ist Geld kein Selbstzweck, es soll ausgegeben werden für etwas, was uns wert und wichtig ist. Sie kennen alle die Gleichnisse vom Schatz und der Perle. Die haben natürlich einen großen spirituellen, einen großen theologischen Inhalt, aber ein solches Gleichnis kann man auch an seiner materiellen Seite nehmen, wo es ja heißt, ich nehme mein ganzes Vermögen und kaufe damit etwas, was mir wirklich wert und wichtig ist. Ich lasse das mal hier so stehen, man könnte viel darüber sagen, aber ein anderes kleines Beispiel: Zur Vorbereitung des Abendmahls schickt Jesus seine Jünger voraus, um einen großen Raum im Obergeschoss eines großen Hauses zu reservieren, einen Raum, der mit Kissen ausgestattet ist. Gut, entweder hatte er einen Wohltäter, der ihm das zur Verfügung gestellt hat, oder gab ja auch einen, der die Kasse geführt hat. Also man muss sich mal vorstellen, dass das nicht ohne Geld abging und dass das so eine Gelegenheit ist, wo man nicht knauserig und geizig sein soll. Ich schöpfe das mal aus nach unseren Haltungen dem Geld gegenüber. Dann, das kennen Sie alle, diese schöne Situation, wo im Hause von Lazarus und Martha Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl nimmt und Jesus die Füße salbt und ihm dieses Öl auf das Haar tut, sodass das ganze Haus mit diesem köstlichen Duft erfüllt wird. Und wo man sich auch fragen kann, wie es eben der Kassenwart, sage ich mal, eben Judas Ischariot, tut, ist, er sagt eben, ist das keine Verschwendung? Man hätte ja das Geld auch den Armen geben können, und da sagt Jesus, also eigentlich wirtschaftlich ja doch eine krasse Aussage: Die Armen habt ihr immer bei euch, aber mich habt ihr nicht immer bei euch. Dem Pfarrer von Ars ist das zum Beispiel sehr nahe gegangen. Er selbst hat ja armselig gelebt, aber es war ihm immer wichtig, dass für seine Kirche, dass da immer ein schöner Schmuck war und dass die Messgewänder schön waren und so. Und ich finde das zum Beispiel auch, dass das etwas ist, wo die Kirche oder wo wir auch nicht knausern dürfen. Die Feier der Liturgie ist eben ein Fest, und das muss auch schön sein, und das darf man sich auch etwas kosten lassen. Ich nenne diese einzelnen Punkte nur, um mich selbst auch zu prüfen, und Sie können das vielleicht übernehmen: Woran hängt eigentlich mein Herz? Und oft sehe ich, Was mache ich mit meinem Geld und so? Weil da spüre ich ganz schnell, wie gehe ich mit meinem Geld um, wofür benutze ich es, wofür nicht und so. Woran hängt eigentlich mein Herz? Und habe ich manchmal die Freiheit, also Geld auch wirklich zu geben für eine gute Sache, nicht nur für eine karitative oder so, sondern etwas, wo es wirklich sich lohnt, auch großzügig zu sein. Wirtschaften ist okay, ist auch notwendig. Es gibt aber auch solche Stellen, wo es heißt, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das braucht. Euch jedoch muss es um sein Reich gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Also hier wird das Wirtschaftliche nicht ausgeblendet, aber es wird gesagt, sorgt euch nicht darum und ihr werdet das Eure, also das, was dazugehört, und dabei natürlich auch die Geldwirtschaft, es wird euch dann dazugegeben. Etwas sehr Bedenkenswertes. Und unser Umgang mit Geld, also da gibt es jetzt die vielen Gleichnisse von dem ehrlichen Verwalter und so weiter. Es gibt eben auch in der Bibel ganz praktische Empfehlungen, wie wir mit Geld umgehen sollen. Jesus lobt den ehrlichen Verwalter, der das Geld mit Maßen benutzt, der es auch vermehrt im Übrigen für seinen Herrn, der sich aber eben dabei nicht von dem Geld beherrschen lässt. Selig der Knecht, den der Herr bei seiner Rückkehr beschäftigt vorfindet und nicht mit Trinkern Gelage feiert und das anvertraute Geld verjubelt. Wir finden zum anderen, finden wir die Mahnung an die Reichen. Warum ist der Reiche so gefährdet? Der Reiche wird ja nicht verurteilt, weil er reich ist, sondern weil er eben besonders der Versuchung unterliegt, das Geld zu vergötzen. Und es gibt hier die Versuchung, das Geld an die erste Stelle zu setzen, anstatt Gott den ersten Platz zu geben. Genau das ist gemeint, wenn Jesus die Händler aus dem Tempel vertreibt und die Wechseltische umschmeißt. Paulus ergänzt diese Haltung. Er sagt, ermahne die, die in dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden. Denn das ist ja auch immer mit dieser Versuchung verbunden, die Überheblichkeit dabei. Also nochmal, ermahne die, die in dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Sie sollen wohltätig sein, reich werden an guten Werken, freigebig sein und was sie haben mit anderen teilen. So sammeln sie sich einen Schatz als sichere Grundlage für die Zukunft, um das wahre Leben zu erlangen. Ungemach erwartet die, deren Reichtum auf Unrecht aufbaut, der Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgemäht haben. Der Lohn, den ihr ihnen vorenthalten habt, schreit zum Himmel. Die Klagerufe derer, die eure Ernte eingebracht haben, dringen zu den Ohren des Herrn der himmlischen Heere. Was können wir tun, um uns von dem Zwang des Geldes zu befreien? Denn der Zwang des Geldes, der nagt natürlich immer an uns. Er sagt dem reichen Jüngling, geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen, und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Und schon damals macht Jesus diese Erfahrung, dass diese radikale Nachfolge nicht von allen von uns umgesetzt werden kann. Und der Apostel Paulus sagt auch, dass eben nicht jeder in diese radikale Nachfolge gerufen ist. Wir müssen nicht notwendigerweise alles hergeben. Wir sollen uns zwar in dem Freigebigen spendieren, sollen wir uns üben, aber das heißt nicht, dass wir total mittellos werden sollen. Nochmal, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo die Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Es gibt eben diese Tradition, vorhin habe ich schon mal gesagt, zumindest den Zehnten zu geben und auch nicht nur in der Fastenzeit, sondern auch sonst einen Dienst der brüderlichen Liebe zu spenden. Das beständige Geben ist eine gute Übung und gereicht dem Geber zum Segen. Und es gibt sogar Stellen in der Bibel, wo es heißt, dass ein spendierendes, offenes Herz einem sogar materiell zum Vorteil gereicht. Also der, der reich spendet und der auch mit ganzem Herzen spendet, dem kann es passieren, dem muss es nicht passieren, aber dem kann es passieren, dass er auch wirtschaftlich daraus eine ansehnliche Rendite mit nach Hause bringt. Also auch diese Sache finde ich schön und zeigt also, dass Gott doch auch im wirtschaftlichen Bereich Humor hat. Gut, aber davon abgesehen, es kommt auf unsere Haltung an und das Geben einüben ist schön, aber es kommt eben auch darauf an, welche Haltung nehmen wir dabei ein. Und da, das wird also, kann ich mit einigen Bibelstellen durchaus belegen, es geht darum, dass man diese Großzügigkeit auch in einer Freude lebt. Es heißt dann nämlich, unsere Großzügigkeit soll auch große Früchte tragen und sie wird große Früchte tragen, wenn sie in Freude vor sich geht. Gott will keine verbitterte Nächstenliebe. Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht verdrossen und nicht unter Zwang, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. Also der erste Punkt, die Freude. Das zweite, die Verschwiegenheit. Jesus ist in diesem Punkt sehr, sehr direkt und sehr deutlich. Wenn du Almosen gibst, lass es nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen tun. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dann das Maß. Ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen. Ich muss nicht alles geben. Ich soll so viel spenden, dass ich schließlich nicht selbst mittellos werde und anderen zur Last falle, aber großzügig. Paulus sagt, es geht nicht darum, dass ihr in Not geratet, indem ihr anderen helft. Es geht um einen Ausgleich. 2. Korintherbrief. Und über allem steht, oder so kann man es auch zusammenfassen und so möchte ich es auch tun, die Liebe zu Gott und den Menschen. Das Evangelium erinnert uns daran, dass jeder Scheck, so groß er auch sein mag, uns nicht davon befreit, einen persönlichen Schritt der Umkehr zu tun und diese Gesinnung auch zu leben. Ohne Liebe ist unsere Gabe unfruchtbar. In dieser Wegzehrung möchte ich es mal bewenden lassen. Vielen Dank.